Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mit dabei ist in diesem Themenmonat zum Glaukom, der freundlicherweise von Sanden unterstützt wird, auch wieder Frau Professor Prokosch, die wir schon aus vorherigen Folgen kennen. Aber wir haben es in der letzten Folge etwas verschlafen. Wären Sie so nett, sich nochmal vorzustellen für alle, die noch nicht dabei waren, als Sie dabei waren?
Ja, gerne. Ich stelle mich gerne vor und ich freue mich auch wieder sehr, hier dabei zu sein. Genau, mein Name ist Verena Prokosch. Ich habe eine Professur für Glaukomerkranken am Universitätsklinikum Köln, befasse mich also hauptsächlich mit dem Glaukom. Und nebenbei habe ich noch ein Labor für experimentelles Glaukom mit einer großen Arbeitsgruppe. Und da forschen wir noch im Reagenzglas an neuen Therapiemethoden.
Im Reagenzglas, richtig, ja, so wie man sich das
absolut
vorstellt.
Absolut, genau.
Cool. Also ich freue mich sehr, dass Sie auf jeden Fall wieder dabei sind und mit uns über so viele verschiedene spannende Studien sprechen wollen.
Gerne.
Wir hatten es in der letzten Folge schon angeteased. Da ging es um Glaukom und Sicca, dass es da ein ziemlich großes Problem gibt. Und die intrakameralen Medikamententräger, die hier von Sarkisian und Kollegen untersucht wurden, versuchen das zu umgehen. Aber wie?
Ja, genau. Also ich denke, das passt perfekt zu unserer letzten Folge, wo wir über die Problematik des trockenen Auges bei Glaukompatienten gesprochen haben und die Problematik der Tropfen, dass die über die Oberfläche letztendlich ja in die Vorderkammer gelangen müssen. Und dadurch Probleme machen und dadurch halt eben trockenes Auge machen und die Adhärenz vermindern. Eine so sicherlich zukunftsweisende Strategie ist jetzt sozusagen diese Tropferei zu umgehen, indem man ein intrakamerales Implantat in die Vorderkammer implantiert und das langsam über 3, 6, 12 Monate genau die gleichen Medikamente freisetzt, in dem Fall Prostaglandine, und dadurch halt eben die Drucksenkung bewirkt, ohne diese Oberflächenproblematik idealerweise zu machen.
Okay, also die Idee an sich ist gut, allerdings so gut, dass ich dann schon wieder denke, ja, hätte man doch schon längst machen können. Wir haben 2024, ja. Warum ist das noch nicht passiert?
Das hätte man schon längst machen können. Das Problem ist so ein bisschen, das hat ein anderes Präparat auch gezeigt, was eigentlich im Juni schon in Deutschland zugelassen werden sollte, jetzt aber doch nicht zugelassen wird, vermutlicherweise.
Spannend.
Warum? Ja, weil das muss ja über einen Träger in die Vorderkammer platziert werden. Und Idee war eigentlich, über einen Träger das Ganze zu platzieren, damit sich das in der Vorderkammer dann auflöst und das Medikament freigibt. Man hat aber gesehen, diese Auflösung funktioniert jetzt nicht so ganz gut. Und das bleibt bestehen. Und dann kommt es zu dem typischen Problem dieses Endothelzellverlustes. Und deswegen hat es dann doch zu viele Risiken. Und daran hapert es, denke ich, schon, weswegen man da noch guckt. Und es muss natürlich auch möglichst lange wirken, weil wir sprechen über eine chronische Erkrankung, jetzt keine Erkrankung, die 3 Monate hält und dann ist das Problem gelöst, sondern wenn man so einen Medikamententräger hat, sollte er ja auch möglichst lange wirken, damit der Patient da auch einen Benefit hat und nicht wieder immer Reoperationen braucht.
Okay, also das sind so Probleme. Dann haben wir schon einen Fuß ins Wasser reingesetzt.
Genau.
Und jetzt dieses Präparat, wie lange soll das denn zum Beispiel halten?
Genau, also die Studie, die wir heute besprechen, das ist eine Phase 3 randomisierte klinische Studie, ne, bei der es vor allem um die Sicherheit und Effektivität von Travoprost als intraokularem Implantat geht. Und die läuft über 3 Monate in dem Fall jetzt. Also da wurde das Ganze über 3 Monate getestet. Man weiß aber zum Beispiel bei diesem Implantat, dass das sogar eine längere Wirkungsdauer haben kann. Also bis zu einem Jahr schafft es schon, nicht in allen Patienten, aber kann das schaffen. Aber in dem Fall sprechen wir jetzt über diese 3 Monate hier, was noch kein wahnsinnig langes Intervall ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber mich wundert jetzt doch so ein bisschen die Range zwischen 3 Monaten oder ein Jahr. Also das ist ganz komisch. Wie kann das sein, dass es entweder 3 Monate sind oder ein Jahr? Ich meine, entweder das wird ja die ganze Zeit irgendwie das abgeben, oder nicht?
Ja, genau. Aber wahrscheinlich lässt es dann irgendwann nach. Und bei manchen wirkt es aber noch. Also in dieser Studie wurde es zumindest, sagen wir es mal so, in dieser Studie, die wir auch besprechen, wurde es nach 3 Monaten dann nochmal getestet. Und es gibt keinen Zeitpunkt später, der in dieser Studie getestet wurde bezüglich der Wirksamkeit. Das hat sicherlich schon seinen Grund. Wenn man davon ausgehen würde, dass es über 6 Monate gut wirkt, hätte man sicherlich wahrscheinlich bis Monat 6 getestet. Es geht aber immer um diese Nicht-Unterlegenheitsstudien, vielleicht so als Hintergrund von diesen Studien generell. Man muss ja alles, um ein FDA-Approval zu bekommen, also auch in den USA zugelassen zu werden, muss man immer eine Nicht-Unterlegenheit gegen Timolol belegen. Und das ist immer Sinn der Sache. Und deswegen wurde wahrscheinlich in dieser Studie erstmal sich auf 3 Monate konzentriert, weil da kann man das halt eben wahrscheinlich gewährleisten, dass eine Nichtunterlegenheit besteht. Wenn man auf 6 Monate geht, gibt es wahrscheinlich zu viele Patienten, bei denen es dann nicht mehr so lange wirkt. Das nehme ich jetzt persönlich hier an.
Okay. Wenn wir jetzt Timolol haben und ich habe hier auch was gelesen von Slow Eluting und Fast Eluting, also schnell ausschüttend und langsam ausschüttend, grob übersetzt. Genau. Wie viele Gruppen haben die denn dann in dieser Studie gemacht?
Also die hatten 3 Gruppen. Die hatten einmal das Fast Eluting, dann hatten die das Slow Eluting und die hatten die Timolol-Gruppe, also die ganz normale Augentropfengruppe. Ja. Genau, 2-mal am Tag.
Man wird ja aber merken, ob man getropft wird oder ob man operiert worden ist.
Ja, das haben die ganz clever gelöst. Die haben das tatsächlich maskiert. Das heißt, alle Patienten haben eine Operation beziehungsweise Sham-Operation erhalten und muss trotzdem tropfen. Das heißt, die Patienten, die jetzt keine Glaukomtropfen bekommen haben, haben einfach benetzende Augentropfen erhalten. Und so war das halt maskiert.
Und dann konnten die es natürlich auch für die Untersucher quasi maskieren.
Genau,
weil das war
richtig.
Dann, lustig, okay, ja. Sehr interessante Idee. Und wenn wir schon bei den Gütekriterien und den Tricks sind, was hat Ihnen denn sonst noch daran gefallen oder was können wir hier vielleicht mal mitnehmen, was auch noch gut war oder was schlecht war vielleicht auch?
Also ich glaube, das ist natürlich super schlau gewesen mit der Maskierung, nicht wahr? Also ich glaube, das ist sicherlich ein guter Punkt. Die haben, also von der Studie ist ein gutes Design, muss man sagen. Die haben eine die haben eine Power-Analyse gemacht für Patienten, die brauchen. Die haben sehr viele Patienten eingeschlossen. Ich meine 975.
Boah, das ist ganz schön viel.
Das sind schon ganz schön viele. Und haben das entsprechend auch anhand von der Power dann berechnet, wann es einen Unterschied geben könnte oder nicht. Das muss man, glaube ich, wissen. Viele Studien, die publizieren dann Daten und dann stimmt die Power gar nicht. Das heißt, man findet eigentlich gar keinen richtigen Effekt, weil man den auch gar nicht finden kann, weil einfach nicht genug Patienten reingeschlossen sind. Und das war sicherlich schon sehr gut. Die haben auch gute Patienten genommen, also zwischen 21 und 36, haben das so ein bisschen eingeschlossen, nicht wahr? Und auch das Stadium des Glaukoms war eben adäquat, sage ich mal so. Also, dass die da wirklich auch die richtigen Patienten genommen haben. Die haben Exklusionskriterien gehabt, die sehr umfassend waren. Also das war schon eine sehr selektive Patientenrekrutierung in dieser Studie.
Okay. Und für welche Nebenwirkungen konnte man sich dann da einstellen? Also haben die auch das Endothel angeschaut und was konnte man da feststellen?
Genau, die haben sich natürlich auch, also Hauptpunkt war natürlich immer diese Non-Inferiority-Analysis, ne? Nicht gegenüber dem, das ist ja immer wichtig, das hatte ich schon gesagt, auch wenn es um sogenannte Sachen wie Nicht-Unterlegenheit letztendlich gibt. Ne? Und das war natürlich schon das Wichtigste, damit man überhaupt belegen kann, okay, das ist dem Ganzen halt nicht unterlegen. Und dann haben die sich natürlich schon alle anderen Sachen angeguckt. Sie haben das gerade schon gesagt, Oberfläche, Endothel, okuläre Hyperämie, Visus, Iritis, nicht wahr? Das haben diese ganzen Key-Kriterien haben die sich auch noch mit angeguckt und mit analysiert.
Okay. Und was kam raus? Also Gibt es irgendwelche Sachen, um die wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir das reinsetzen? Ich meine, für manche Patienten wäre das ja eine gute Idee,
ja.
Gerade wenn die Sicker haben.
Ja, genau. Also was ich so ein bisschen gestolpert bin, und das ist natürlich immer so das Nightmare von den Augenärzten, es gab einen Fall von einer Endophthalmitis. Genau, das sind zwar 0,5%, aber das war in dem Fall, in dem halt eben dieses Implantat gesetzt wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich immer so, da muss man einfach mal gucken, weil ein Endophthalmitis will halt keiner haben. Und wenn das dann von 200 Patienten einer ist, dann ist es auch nicht so ganz wenig, wenn man sich das überlegt. Das muss man sicherlich, glaube ich, nochmal genauer im Auge behalten. Über das bin ich so ein bisschen gestolpert, als wirklich serious adverse events, nicht wahr?
Ja, und ich meine, die hätten auch noch irgendwas von Iritis geschrieben.
Genau, das.
Dass da auch echt ein paar Fälle
absolut.
Waren. Das ist jetzt auch bestimmt nicht so besonders angenehm.
Richtig, und das wäre das Zweite. Es gab auch tatsächlich ein paar Fälle von der Iritis, was natürlich auch eigentlich ein adverse event ist in der Gruppe mit dem Implantat. Also da muss man noch mal genau hingucken. Das sind sicherlich so ein paar Safety-Kriterien, nicht wahr? Ansonsten war das relativ gleich von der Sicherheit. Also die haben dann auch geguckt, wie lange die Patienten überlebt haben und ein paar hatten Nierensteine, aber das ist ja alles irrelevant, nicht wahr? Endophthalmitis hatte ich schon gesagt und eben diese Iritis, da muss man sicherlich nochmal nachschauen. Und klar, okuläre Hyperämie, ein bisschen reduzierte Sehkraft, das kam halt eben auch in beiden Gruppen zusätzlich noch vor.
Ja, das ist ja auch das will man ja eigentlich immer vermeiden.
Genau.
Was ich aber auch komisch fand, war, dass die ja eigentlich zwei verschiedene Wirkstoffe gegeneinander getestet haben. Also Travoprost und halt Timolol.
Mhm. Ja, aber das ist immer so. Das liegt daran, das ist das Komische mit der FDA. Man muss alles gegen den Goldstandard Timolol vergleichen.
Ach, abgefahren. Immer alles gegen Timolol.
Das ist von der FDA so gefordert. Ja, und das ist der Grund.
Okay. Wenn man jetzt aber schon direkt vorne in der Vorderkammer ist und man sagt, okay, irgendwie funktioniert das mit der Tropferei nicht so gut und ja, wir machen jetzt eine OP, warum macht man dann nicht eine richtige Glaukomoperation?
Naja.
Wenn man bei der Effektivität ist.
Ja, definitiv. Also weil das natürlich erstmal minimalinvasiv ist, nicht wahr? Man hat ja immer so ein bisschen Angst vor richtigen Glaukomoperationen. Und das ist so eine Sache, da kann man sagen, okay, das ist schnell durchführbar, ähnlich wie die E-Worms. Also da geht es wahrscheinlich so ein bisschen auf die E-Worms hier raus. Ich meine, die kriegen ja auch alle 4 Wochen da ihre Injektionen. Und das ist sicherlich so ein Punkt, nicht wahr? Dass es dann als minimalinvasiv und als Slow Releasing von diesen Drugs und die Tropfen wirken ja prinzipiell auch gut. Also die Medikamente wirken ja auch gut. Mhm. Und wenn man die dann noch in die Vorderkammer geben kann und damit dann den Effekt hat, ist das sicherlich nicht als Operation angesehen, so richtig.
Ah, okay.
Das ist sicherlich
aber ich meine, gut, wenn man es dann alle 3 Monate machen muss, dann ist man ja schon wieder bei so einigem Aufwand.
Deswegen glaube ich, dass es nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, weil ich hatte ja schon gesagt, wir behandeln Patienten über die nächsten 10 Jahre. Und 3 Monate bringen da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wobei auf der anderen Seite bei den E-Worm-Patienten, die werden alle 4 Wochen gespritzt, nicht wahr?
Ja, im schlimmsten Falle natürlich. Aber dafür muss man ja dann erstmal ausgehen.
Dafür muss man erstmal ausgehen, dass die erstmal zumindest mal alle 4 Wochen über eine gewisse Zeit erstmal so eine Dose-Load kriegen, nicht wahr? Und viele bleiben da.
Wobei da ja auch, aber viele Patienten sagen ja auch, boah, können wir da nicht irgendeine Operation machen? Ich mache auch eine große Operation, aber die wollen das ja auch nicht. Das ist ja ein Riesenaufwand.
Richtig.
Ne? Aber ich finde, damit haben wir einen total perfekten Übergang geschaffen zu der nächsten Studie und der nächsten Folge.
Stimmt.
Da wollen wir ein bisschen mehr über das Operieren sprechen. Und vielleicht als letzte Frage noch so ein finales Statement. Also Sie meinten ja gerade schon, der Weisheit letzter Schluss ist es nicht. Aber denken Sie, wenn das auf den Markt käme, würde es sich durchsetzen? Oder gibt es eine spezielle Patientengruppe, bei denen Ihnen das einfallen würde zu implantieren?
Also vielleicht tatsächlich Patienten, wenn wir schon gerade von Operationen sprechen, um vor Operationen vielleicht die Oberfläche zu verbessern. Dass man 3 Monate vorher dann eben die Tropfen nicht mehr nehmen muss, zum Beispiel. Das wäre sicherlich mal ein guter Anfang. Und es gibt sicherlich auch einige Patienten, warum nicht, sage ich mal. Also wenn es jetzt wirklich, warum nicht? Statt jetzt jeden Tag zu tropfen, alle 3 Monate einmal so ein Implantat zu bekommen. Also so ganz so schlecht ist die Idee ja, um ehrlich zu sagen, nicht. Das haben wir ja auch in der Gynäkologie, das haben wir ja auch in mehrfachen Augenheilkunden, das haben wir ja auch in der Endokrinologie. Also das gibt es ja schon in vielen anderen Disziplinen. Ja. Warum nicht dann fürs Glaukom? Also ich glaube, es sollte noch länger wirken, das wäre sicherlich besser. Aber wie gesagt, warum nicht, ist sicherlich für einige Patienten gut geeignet. Und ich denke, es gibt uns noch ein bisschen zusätzlich was in unserem ganzen Armatarium, was wir haben.
Ja, was für schöne letzte Worte. Armatarium, tolles Wort. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. da können wir ja dann nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, was es so alles gibt und was da so alles beforscht wird am Glaukom. Mhm. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Professor Prokosch. Und dann hören wir Sie und auch Sie, liebe Zuhörer, nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Und dann geht es, wie schon gesagt, um fortgeschrittene Glaukome, beziehungsweise wir sprechen über Operieren oder Tropfen und dann eben in dem Zusammenhang über fortgeschrittene Glaukome. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an Sanden fürs Sponsoren und ja, vielen Dank an Sie, Frau Professor Prokosch, und bis nächste Woche.
Gerne, ich freue mich schon. Bis dahin.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.